Die E-Mail, die mir Selma Wolkow geschickt hat, geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Vielmehr ihr Anhang. Eine Fotomontage im JPEG-Format. Sie zeigt den deutschen Justizminister in inniger Umarmung mit einer Frau, deren Haare mit einem Hijab bedeckt sind, dem traditionellen Kopftuch des Islam. Darunter ist in fetter Impact-Font zu lesen: offene Hose gleich offene Grenzen. Widerlich. Recherche. Ich brauche keine 5 Minuten, um mit Hilfe einer inversen Bildersuche die unverfälschte Fotografie zu finden, die den Justizminister in den Armen seiner Lebensgefährtin zeigt, die selbstredend kein Kopftuch trägt. Aber der Spruch sitzt und die Montage ist gut gemacht. Wahrscheinlich von der Person, die sich mit der comichaften Zeichnung einer Ameise am Bildrand verewigt hat. Ich muss mehr wissen über diese Art von digitalen Pamphleten. Nach stundenlangen Telefonaten gelingt es mir, ein Gespräch mit einem Mann zu vereinbaren, der aus dem Umfeld des Cosmic Computing Circle stammt und als Vordenker des sogenannten Viral Marketing gilt. Bei unserem Treffen in einer Kreuzberger Szenebar stellt sich der unerwartet athletische End-30er als Troglodyte XP vor. Um das Eis zu brechen, scherze ich, dass seine Eltern sehr boshaft gewesen sein müssen, wenn sie ihren Sprössling nach einem rüpelhaften Höhlenmenschen und einer aufgegebenen Windows-Version benannt haben. Aber Troglodyte XP lacht nicht mit. Ich versichere ihm zügig, dass ich seine Anonymität achten und ihn nur unter seinem Pseudonym vorstellen werde. Er nimmt einen Schluck von seinem grünen Tee und korrigiert mich. Troglodyte XP wäre kein Pseudonym, sondern ein Handle. Ein Internetname mit einzigartigem Wiedererkennungswert. Ich spüre, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich zeige T, wie ich ihn von jetzt ab nennen will, das JPEG, von dem ich annehmen muss, dass es irgendwie mit Falco zu tun hat. Er wirft sich eine Handvoll Wasabi-Nüsse in den Mund und nickt. Er erkenne das Meme gut. Es sei im Februar diesen Jahres flächig auf allen Plattformen gefeiert worden und hätte der German Ant bei den rechten Spacken eine Menge Fame eingebracht. Ich bedeute ihm mit einer bescheidenen Handgeste, seine Ausführungen etwas allgemeinverständlicher zu halten und versuche die grünen Nüsschen. Sie sind verdammt scharf. Als das Brennen auf meinem Gaumensegel nachlässt und T seine Erklärung beendet hat, bin ich es, der mein Gegenüber ungläubig anstarrt. Wie kann es sein, dass ich noch nie vom Great Meme War, dem großen Krieg der Propagandabilder, gehört habe? T erklärt mir, dass die bislang bekannten Kräfte hinter den viralen Manipulationsversuchen nur die Spitze eines monströsen Eisbergs seien, dessen volle Größe noch nicht einmal erahnbar wäre. Die viel zitierten russischen, chinesischen oder koreanischen Hacker würde es sicherlich geben, genauso wie ihre Schatten im Auftrag westlicher Mächte. Aber im Zeitalter der digitalen Nomaden bräuchte es keine Geheimdienstbunker, sondern nur einen preisgünstigen Laptop, Talent und eine fragwürdige Gesinnung, um eine Zersetzungskampagne im Internet zu beginnen. Die eigentliche Bedrohung käme immer aus dem Untergrund, sagt Troglodyte XP und zwinkert mir zu. T behauptet, dass beispielsweise während des letzten US-Wahlkampfes eine Gruppe von 15 Jugendlichen in einem Dorf in Mazedonien mehr als ein Drittel aller Anti-Clinton-Memes produziert habe. Zunächst hätten sich die Kids in der Demontage ihres unpopulären Herausforderers versucht, dann aber festgestellt, dass mit der ideologischen Disposition der Rechten deutlich mehr Geld zu verdienen ist. T erzählt mir von einer Gruppe nordindischer Aktivisten, deren europafeindliche Memes vor der Brexit-Abstimmung millionenfach im britischen Raum geteilt worden wären. Und von den zwei begabten Kasachen, deren gefälschte Videos den italienischen Faschisten 3 Wahlbezirke gesichert hätten. Ich sage, dass ich das nicht glauben kann. T zieht die Schultern hoch, als sei das mein Problem. Dann hebt er langsam seine Hand und stellt den Zeigefinger auf. Ich bin irritiert und weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber T's Signal gilt dem Kellner. Er bestellt einen weiteren Tee. Als der heiße Sud kommt, murmelt T leise in das dampfende Glas. Ich spitze die Ohren und verstehe, dass die Zeit des Wildwuchses in diesem Segment der politischen Beeinflussung vorbei zu sein scheint. Seit etwa 2 Jahren räume ein wahrscheinlich russischer Spieler das Feld auf, der mit finanziellen Anreizen und äußerster Brutalität die Lancierung von nationalistischen Meme-Kampagnen zu monopolisieren versuche. Natürlich, um sie über eine Kundschaft zu Geld zu machen, denen es an Gemeinsinn, aber nicht an Reichtum fehlt. Skunzer, stoße ich aufgeregt hervor. Zum ersten Mal sehe ich so etwas wie Anspannung in dem sonst eher blasiert wirkenden Gesicht meines Gegenübers. T blickt über die Schulter und flüstert dann, dass niemand wisse, ob das Stinktier eine Person oder eine Gruppe sei. Man munkle, dass Gunzer aus St. Petersburg operiere, aber auch das sei unbelegt. Fakt wäre, dass das Stinktier schon seit den frühen 10ern aktiv sei und im Laufe der Jahre vor allem über die berüchtigten Charmboards viele fähige Manipulatoren rekrutiert habe. Aber erst Ende 2017 hätte Skunzer mit den sagenhaften Memes eines neuen Talents die Konkurrenz an die Wand gedrängt. Vor allem im deutschsprachigen Raum wären die Sprüche der German Ant oder schlicht Ameise eingeschlagen wie eine Bombe. Mit zitternder Stimme frage ich T, ob die German Ant noch aktiv ist. T schaut mich an und verneint, nachdenklich. Seit September letzten Jahres habe er nichts mehr von der Ameise gesehen. Mein Hals wird trocken. Mein Kopf schmerzt. Ich nehme spontan eine Tablette und spüle sie mit dem Rest meines Rotweins herunter. Ich ahne, wer die Ameise sein könnte.
Falco Senf, der Mann, der den Sweatercode knackte. Episode 6: Riskieren kommt von Risiko. Wenn Sie auch jener Kriminalfilme überdrüssig sind, in denen alle 20 Minuten der Inhalt für die parallel mit Bügelarbeiten Beschäftigten zusammengefasst wird, dann teilen Sie meine Verachtung. Trotzdem halte ich es aufgrund der Detaildichte von Falcos Erzählung für ratsam, eine kurze Zusammenfassung voranzustellen, bevor wir uns zum vorletzten Mal mit Falco in das mütterliche Wohnzimmer des Jahres 2017 setzen. Falco Senf, der zuvor einen gut gehenden Online-Shop für Sprüche-T-Shirts betrieben hat, gelingt es in einem Geniestreich, die bedeutungsschwangeren Motive klassischer Textildruckhemden mit den nationalistischen Fantasien seiner Zielgruppe zu verschmelzen. Auf der Grundlage dieser Formel erstellt er einen Katalog, der die serienmäßige Produktion neuer Artikel ermöglichen soll. Da seine patriotische Leisureware reißenden Absatz findet, gründet er mit seiner Partnerin und Geliebten Jessica Buge das unabhängige Modelabel Knaben und Mädels. Zu den Beschäftigten in ihrem Donnerodaer Firmensitz zählen unter anderem Yvonne Püschel, die eine langjährige Bekanntschaft mit Falco verbindet, sowie Heiko Schultheiß, ein schweigsamer Koloss mit unverbesserlicher Reputation und Jessica Buges Verflossener. Abgestoßen von Falcos unternehmerischem Eifer geht ihm sein vormalig bester Freund Mike Kaiser zunehmend aus dem Weg. Anders verhält es sich bei Jürgen Senf, der seit Kindheitstagen versucht, das schwierige Verhältnis zu seinem kleinen Bruder zu begradigen. Während Jürgen auf der beruflichen Ebene mit seinem Unternehmen Senf Sachsen Solar großer Erfolg beschieden ist, hält ihn Falco auf Distanz. Gleichenfalls scheint Falco über Ruhm und Geld seine kranke Mutter Hannelore vergessen zu haben, die seit einigen Jahren bei ihrem Sohn Jürgen und dessen Mann Norman in Leipzig lebt.
Eigentlich war alles auf Angriff geschaltet, nur die Jessie hat wieder so ein bisschen gebremst, weil sie sagt, Moment, Falco, wenn wir so ein Modegeschäft richtig aufziehen wollen, mit allem Pipapo, vielleicht mit einem eigenen Laden, vielleicht, man fängt ja an zu träumen, ja? Wenn wir das machen wollen, dann geht es nicht in Donnerroda. Da ist Donnerroda zu klein. Donnerroda ist nicht Mailand. Wir müssen raus. Wir müssen in die Großstadt. nach Erfurt. Ich hatte ein bisschen mulmiges Gefühl, wie das denn klar wurde, dass wir nach Erfurt gehen. Ja, nicht gegen Erfurt, das ist eine schöne Stadt. Aber das letzte Mal, als ich Donnerroda verlassen habe, man kann nicht sagen, dass ich viel Glück gehabt hätte in der Fremde. Ich kam auf der Schieferbahn, ich kam in den Knast und bin irgendwann, ich sag mal, nach Donnerroda zurück, als geprügelter Hund, ohne nichts, und hab dann in Donnerroda mein Glück gemacht. In Donnerroda ist alles aufgegangen. In Donnerroda ist die Blüte aufgeknospt, also die Knospe aufgeblüht, so muss man sagen. In Donnerroda ist das passiert. Ich hatte ein bisschen Angst, wieder wegzugehen. Ich sag's, wie es ist. Ich dachte auch, das mit Jesse, ja, das war auch in Donnerroda. Donnerroda hat mich glücklich gemacht. Und weg aus Donnerroda hat mich unglücklich gemacht. Ist klar, dass ich da nicht ins Jubeln anfange. Und dann sagt sie, Falco, wir wollen doch Gold. Falco, und hier in Donnerroda kriegen wir nur Blech. Das kann man gelb anpinseln, aber es bleibt Blech. Das willst du doch nicht. Und da habe ich verstanden, wenn man was Großes will, dass man dann auch was riskieren muss. Weil riskieren kommt von Risiko.
Das Erstellungsdatum dieser Tondatei zeigt den 28. Oktober 2017 an. Ich sitze immer noch mit Falco in der ehemaligen Schnitterkarte am Waldrand von Flöz, einem kleinen Dorf, nahe Donnerroda. Wir sprechen an diesem Tag schon seit 3 Stunden. Aber trotz des steigenden Pegels scheint Falco nicht müde zu werden. Etwas treibt ihn um. Als er sich an der Mikrowelle zu schaffen macht und mich fragt, ob ich auch ein Seelachs-Schlemmerfilet essen möchte, wird mir klar, dass er sich für einen Endspurt wappnet. Ich lehne dankend ab, aber ich beschließe, die Gunst der Stunde zu nutzen und an diesem Abend das Möglichste aus ihm herauszukitzeln.
Trotzdem, was soll ich sagen? Ich wollte nicht weg aus Donnerroda. Aber kaum waren wir in Erfurt, ist K&M steil gegangen. Wir haben dann relativ schnell so einen kleinen Laden gefunden. Jetzt nicht direkt in der Innenstadt, aber so, dass man es halt bezahlen konnte. So ein Laden, wo erstmal nur die eigenen Sachen hängen. So ein Flagship-Store. Das hat die Jessie gesagt, dass man das braucht. Da haben wir viel selber gemacht. Die Indeko, da hat die Jessie wirklich fantastische Ideen gehabt. Die hat zum Teil Falco-Motive übernommen und vergrößert auf die Wand. Ich habe so eine Art Logo, so ein Erkennungszeichen entworfen für K&M. Es ist so ein bisschen angelehnt an Adam und Eva, sodass die Aufteilung von Mann und Frau da auch nochmal ist. Es waren sozusagen so 2 Menschenkinder, die nackt waren. Also sie hatten jetzt keinen Plattformpimmel und so, aber waren schöne, anständige Menschenkinder, sage ich mal. Zivilisierte Mitteleuropäer, aber halt nackt. Weil was macht den Menschen dann komplett? Das ist die Bekleidung. Das war das Logo. Und das haben wir dann, ein bisschen wie beim Kaisertreu, haben wir da so ein Schild gemacht. Und da hatte ich mich dann schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass man halt überall so Sachen von mir sieht. Ja, überall hängen kleine Sämpfe. Und das muss ich auch sagen, das hat schon auch was mit mir gemacht. Es erzählen einem immer wieder Leute, dass sie zu Geld gekommen sind, aber dass sie im Kern die gleichen geblieben sind. Das alles ist wie früher. Ist Quatsch. Das kann mir keiner erzählen. Und wenn du die ganze Zeit siehst, ah, oh, das ist alles mein Erfolg, du bist quasi umgeben von deinem Erfolg, das verändert dich. Das verändert dich natürlich zu Recht. Der Erfolg kommt ja nicht von ungefähr. So ein Erfolg ist verdient. Wenn der Erfolg nicht verdient wäre, hätte man keinen, ja? Natürlich ist es schön am Anfang, wenn man Erfolg hat mit was und dann überrascht einen das. Aber man kann nicht ewig von seinem Erfolg überrascht sein. Ich glaube, dass die Leute das auch durchschauen. Es gibt ja so Leute, die sieht man denn manchmal im Fernsehen oder so und die reden, ach, ich bin aber tief in mir drin, bin ich immer noch das kleine Mädchen auf der Alm, das am liebsten die Kühe abmelkt. Schwachsinn, das ist alles Schwachsinn. Und deswegen ist es nur recht und billig, dass man das auch zeigt.
Kleider machen Leute. Fast jeder kennt diese Redensart. Aber betrüblich wenige kennen heute noch die wunderbare Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller, deren Titel das Sprichwort im deutschen Unterbewusstsein verankert haben mag. Während ich diese Zeilen schreibe, liegt auf meinem Schreibtisch eine antiquarische Ausgabe des Buches. Und mehr als einmal muss ich über den Vergleich zwischen Falco Senf und dem Schneidergesellen Wenzel Strapinski aus Kellers Geschichte schmunzeln, der sich in der Garderobe eines polnischen Grafen zu ansehen und in das Herz einer schönen Adligen schlawinert. Zugegeben, Falco ist kein Hochstapler. Seine Erfolge, flüchtig wie sie gewesen sein mögen, sind real. Aber wie bei Wenzel Strapinski und seinem selbstgeschneiderten Sonntagsrock, verändert die Mode das Leben ihres Schöpfers. Nur, wenn Kleider Leute machen, was geschieht dann erst mit jenen Leuten, die die Kleider machen?
Ich sage mal so, wenn du dein Leben lang Kettwurst gefressen hast und selbst wenn du sagst, Kettwurst ist dein Lieblingsessen, aber die ganze Zeit tragen dir die Leute dieses Sushi hinterher. Natürlich versuchst du das. Und irgendwann sagst du, ja, ich hab's mir verdient. Das Sushi habe ich mir verdient. Das ist ja gar nicht gegen die Kettwurst, ja? Aber zu sagen, das Sushi steht mir nicht zu, das ist auch falsch, weil man hat es sich erarbeitet. Nur weil einem der Kräuterschnaps die ganze Zeit gut geschmeckt hat, das heißt ja nicht, dass der Champagner Dreckszeug ist. Also warum nicht? Wenn ich die ganze Zeit filterlose Zigaretten rauche, das heißt ja nicht, dass einem Kokain vielleicht nicht auch gefällt. Also das eine schließt das andere nicht aus, ja? Ich sage mal so, man kann die Leute auf der Straße verstehen und trotzdem einen Lebensstil haben, ja? Ich hatte das Gefühl, was kostet die Welt, ich zahle bar, jetzt muss es raus. Wer lang hat, lässt lang hängen, sage ich mal auf Deutsch gesagt, ja? Und ich hatte lang. Das ist mir klar geworden in Erfurt. Das konnte mir nicht klar werden in Donnerrot, das konnte mir auch nicht klar werden damals in Rheinland-Pfalz. Ich hatte in Erfurt das erste Mal wirklich das Gefühl, dass es eine Form von Freiheit gibt. Und zwar in alle Richtungen. Ich hatte Geld, ohne dass ich mir Sorgen darüber machen muss, ob es nächsten Monat nochmal da ist. Man läuft durch die Straße und man kennt nicht mehr jeden. Dass du plötzlich, also ich meine, in Donnerode haben sie mich auch alle schon erlebt, wie ich lattenstramm nach Hause gewankt bin. Und dann war es aber in Donnerode am nächsten Tag das Gespräch in der Straße. Da musste man sich dann rechtfertigen. Na, Falco, hast du ihn gehabt gestern? Ja, so, und das ist schwerer erträglich dann irgendwann. Und das war in Erfurt nicht. In Erfurt konnte man sich abschießen und die Leute haben einen in Ruhe gelassen. Und in Erfurt, ich habe es gerade schon mal gesagt mit dem Lebensstil, man konnte sich in Erfurt auch auf eine andere Art abschießen. Also in Erfurt habe ich zum Beispiel gelernt, dass man Schnäpse trinken kann, ohne am nächsten Tag, also dass einem der Schädel dick ist.
Als wolle er seinen Punkt illustrieren, stellt Falco zwei Schnapsgläser und eine Flasche Fladoer Doppelkorn auf den Tisch. Ich werfe ihm einen kritischen Blick zu, den Falco mit einem unsicheren Lächeln quittiert. Mir wird klar, dass er mich in diesem Augenblick missversteht. Während er die mangelnde Qualität des hochprozentigen Schädelspalters zu entschuldigen sucht, sorge ich mich um mein Interview. Wie sich zeigen wird, ist meine Befürchtung unbegründet.
Und diese Freiheit in Erfurt, die habe ich geliebt. Das Gefühl, endlich angekommen zu sein bei dem, was ich vielleicht eigentlich schon immer war. In Erfurt habe ich dann gemerkt, dass der Name, den meine Eltern, also meine Mutter und wahrscheinlich mein Vater, wer weiß, mir gegeben haben, dass dieser Name auch so eine Art Bestimmung ist. Weil, wenn man sich das Skispringen genau anguckt, dann muss man abwärts. Und dann plötzlich hebt man ab und dann fliegt man. Und kommt weiter, als jeder andere vorher vielleicht gekommen ist. Skifliegen, es ist ein schmaler Grat zwischen Skifliegen und Skifliegen. Aber jetzt plötzlich hatte ich das Gefühl hier in Erfurt, jetzt habe ich so viel Luft unter den Schwingen. Jetzt hebe ich ab, jetzt kann es sein, dass ich nie wieder den Boden berühre. Dass es immer weiter aufwärts geht. Ich bin so hoch geflogen, über die Wolken, auf die Sonne zu. Ich kam, hatte mein eigenes Büro mit einem Zeichenpult und machte Entwürfe. Und es war wunderbar.
Es war wunderbar. Ich habe während meiner Recherche den ehemaligen Flagship-Store von Knaben und Mädels im Norden von Erfurt besuchen dürfen. Zwar wurde nach dem Verkauf an die Roth AG in der Nähe von Mönchengladbach ein neues K&M-Hauptquartier eingeweiht, aber das alte Gebäude steht noch. Meinen Dank an Frau Maren Braun von der Innovationswerkstatt Thüringen, die mich durch die Räume geführt und mir ein paar Fotos aus den Tagen der Vormieter gezeigt hat. Das Haus steht in einem typischen Büro- und Gewerbepark. Da versteht es sich, dass die Umgebung nicht gerade malerisch zu nennen ist. Aber Falkos vormaliges Kreativbüro schaut durch ein Panoramafenster auf die Gera herab und auch die anderen Räume heben sich von der Sterilität anderer Zweckbauten angenehm ab. Eine ehrliche Gegend für ehrliche Arbeit, wie Falko wahrscheinlich sagen würde. Es war wunderbar. Kennen Sie das? Sie schauen einen Film, der ein historisches Thema verarbeitet. Und auch wenn Sie bereits wissen, dass der Ozeanriese spätestens im 5. Akt in den Eisberg muss, wünschen Sie sich, dass die ausgelassene Feier des irischen Lumpenproletariats in der Holzklasse des Dampfers niemals enden möge. Hören Sie, wie Fiedel und Zinnflöte bereits zum Tanz aufspielen? Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.
Ich sag mal, wo viel Licht da, viel Schatten. Ich habe mich auch ärgern müssen, sage ich mal ganz ohne Quatsch. Also es kommt automatisch wahrscheinlich. Die Firma wuchs, wir wurden größer. Der Heiko war mitgekommen, die Dralle, den Rest haben wir aus Erfurt geholt. Eine Tschechin hatten wir. Und die kommen wirklich wegen jeder Scheiße kommen die an. Ja. Also keiner kann seine Murmel für sich benutzen. Da fragen die mich Sachen, wo ich denke, das lernst du im Kindergarten. Ich sitze am Pult, ich will zeichnen, ich muss Motive machen, ich muss arbeiten, ja. An der Tür steht Kreativbüro und dann kommen die, zum Teil klopfen die nicht mal an, weil am Anfang haben wir gesagt, dass wir es auch familiär haben wollen. Heiko und die Dralle kannten wir eh, also war das so ein gewisser Ton, aber das schwappt dann halt gleich über. Und wie sagt man so schön, ja, wenn du den kleinen Finger reichst, ist bald der ganze Arm ab. Und so hatten wir es auch. Dann ging ständig die Tür auf. Ich habe schon Schilder gemacht. Draußen bleiben. Es war völlig ignoriert. Lauter Sachen, wo man sich fragt, ihr seid doch erwachsene Menschen. Könnt ihr das nicht lesen, Kreativbüro? Versteht ihr nicht, dass hier ein Künstler sitzt, der euch übrigens allen die Arbeit gibt? Das Hirn hier, Falko Senf, der legt euch die Butter aufs Brot. Und ihr kommt, weil sich eure Tochter das Bein gebrochen hat? Versteht ihr nicht, dass da einer arbeitet mit seinem Kopf und dass der das nicht braucht, dass er ständig abgelenkt wird mit irgendeinem Müll? Ja, ich konnte das nicht. Immer habe ich so was, da war ich durch, da war es wirklich was Oberkante. Da habe ich den ganzen Tag am Pult gesessen und habe nicht einen einzigen Entwurf zustande gekriegt. Und dann habe ich all die Blätter, habe ich von meinem Skizzenblock abgenommen, hab sie zusammengeknüllt und hab sie schön bei der Tschechin auf ihren Schreibtisch gelegt. Die hat gequatscht den lieben langen Tag. Da war irgendwas bei ihr in der Heimat. Wie soll da ein Mensch kreativ werden? Wenn er die ganze Zeit tschechisches Blabla hört, immer nur unterbrochen von Schluchzen und Heulen. Mann. Da bin ich zu Jessie gegangen und hab gesagt, Jessie, so geht's nicht. Du musst dafür sorgen, dass das hier läuft. Wir haben das hier klar geregelt. Du willst die Geschäftsführerin sein, dann sei Geschäftsführerin. Führe diesen Laden, damit ich schöpferisch tätig sein kann. Und damit ich das machen kann, halt mir die Leute vom Leib. Ich will mit denen nichts zu tun haben.
Ich möchte Sie nicht mit niederschmetternden Anekdoten aus dem Gremiendschungel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks behelligen. Dazu nur zweierlei. Ich könnte Bücher mit solchen Geschichten füllen und es gibt einen guten Grund, warum ich trotz deutlich geringerer Bezüge lieber als Freischaffender arbeite. Während Falko sich in Rage redet, frage ich mich zum ersten Mal, wie es wohl gewesen wäre, einer seiner Angestellten zu sein. Das Gesetz der journalistischen Neutralität verpflichtet mich, meine ehrliche Antwort für mich zu behalten.
So, und dann konnte ich arbeiten. Und dann sind ein paar Sachen entstanden, die wirklich Highlight sind. Einerseits persönlich, aber auch für die Firma. Ich erinnere mich aus vielen Gründen besonders an die erste Damenkollektion, die wir gemacht haben. Weil natürlich heißt es Knaben und Mädels. Aber wir haben erstmal vorrangig das Knabensegment bedient. Auch das ist mir quasi erst eingefallen, als ich dann wieder Ruhe hatte. Ja, da kommt man manchmal auf die Kleinigkeiten nicht, ja. Dass wir Knaben und Mädels heißen, aber für Mädels ja nicht im Angebot hatten. Ha, so. Und dann fiel mir auf, dass wir was brauchen für die Damenwelt. Und dann hatte ich's. Wir nähen nicht Stoff, wir nähen Pailletten. Pailletten abwechselnd schwarz, rot und gold. Gold immer zweimal, schwarz und rot jeweils eins. Schriftzug in Pailletten. Dresden, Osterfeuer, 1990. Urst, genau so. Dazu eiserne Kreuze im Lorbeerkranz als Epauletten. Militärisch, aber weich, elegant, weiblich. Veröffentlichungsdatum, war es Zufall, war es ein größerer Plan, fiel exakt auf das erste Jubiläum unserer Firmengründung. Zum ersten Geburtstag hatten wir das erste Bekleidungsstück für die Mädels auf den Markt gebracht. Und ich will nicht prahlen, aber diese erste Damenkollektion hat mehr Umsatz gemacht als die gesamte Falco-Motive zusammen. Ein Grund zu feiern.
Ich habe versucht, Falcos Behauptung zu verifizieren. Es war mir nicht möglich, da ich über den Umsatz von falcomotive.com nur spekulieren kann. Ich kann aber bestätigen, dass ich alleine das Business-Jackett aus der 2015er Damenfrühjahrskollektion Dresdner Osterfeuer bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme über 17.000 Mal verkauft hat. Bei einem Stückpreis von 98 Euro und geschätzten Material- und Herstellungskosten von 28 Euro konnte sich Knaben und Mädels damit über einen Gewinn von 1,2 Millionen Euro allein für diese Jacke freuen. Vorsteuern, versteht sich. Exkurs. Es ist zu diesem Zeitpunkt offensichtlich, dass Jessica Buge eine der drei wichtigsten Figuren in Falco Senfs Leben ist. Die beiden anderen Personen werden gleich zu Wort kommen.
Hier ist die Mailbox von Jessica Sandra Buge. Ich bin gerade nicht erreichbar. Quatsch mir doch was drauf. Ich rufe dich dann zurück. Tschüss. Aber Falco, dich nicht. Dein bescheuerter Reporterfreund auch nicht.
Ich habe mich bei diesem Bericht absichtlich auf Falco Senfs O-Töne beschränkt. Nicht, dass es mir an Stunden von Interviewmaterial mit anderen Personen mangeln würde, sondern weil ich Falco Senfs Geschichte erzählen will. In diesem besonderen Fall mache ich jedoch eine Ausnahme. Jessica Buge ist heute 37 Jahre alt und lebt in einer großzügigen Finca auf den spanischen Balearen. Ihr offizieller Titel im Gewerbeeintrag von K&M ist Special Consultant to Head of Sales. Ich bin mit den anglophonen Neuerungen der Geschäftssprache nicht vertraut, aber es hat den Anschein, dass Buge innerhalb der Firma auf eine beratende Funktion reduziert wurde. Ob diese Beschneidung ihrer Kompetenzen mit Buges Einverständnis vorgenommen wurde, kann ich nicht sagen. Aber bei einer Verkaufssumme von 44 Millionen Euro sollte Falcos Ex-Freundin weich gefallen sein. Ich hätte Buge liebend gerne die Möglichkeit eingeräumt, ihre Version der Geschichte zu erzählen, denn ich bin sicher, dass sie viele Widersprüche in Falcos Darstellung hätte aufklären können. Wie der unfreundliche Nachsatz auf Buges Mailbox aber vermuten lässt, blieben meine Kontaktversuche im Herbst 2017 allesamt erfolglos. Vor 3 Monaten, kurz nach dem Erhalt von Falcos Nachricht, habe ich mich trotz der offenen Feindseligkeit seitens Jessica Buge aufgerafft und meine Sorge um Falco mit ihrer Mailbox geteilt. Im Stillen hatte ich wohl gehofft, von Buge irgendeine Erklärung für Falcos mysteriöses Verschwinden zu bekommen. Stattdessen habe ich seitdem 3 Briefe von einer Kölner Kanzlei erhalten, die mir im Fall einer Veröffentlichung privater Details aus dem Leben von Frau Buge rechtliche Konsequenzen androhen. Ich darf also gespannt sein. Da jedoch der Potsdamer Spezialist für Medienrecht Professor Markus Kniech zu meinem engen Freundeskreis zählt, habe ich auch Grund zur Gelassenheit. Nun ist es nicht unüblich, dass Personen des öffentlichen Interesses mit gerichtlichen Schritten drohen. Das Timing lässt mich allerdings stutzen. Die Reportage über den Verkauf von K&M, deren wegen ich Falco vor mittlerweile 1,5 Jahren im Herbst 2017 interviewt und auch erfolglos um Buges Stellungnahme ersucht hatte, war bereits im Dezember 2017 gesendet worden. Das Stück enthielt ein paar ungemütliche Fakten über K&Ms Geschäftsgebaren und politische Ausrichtung, wurde aber sowohl von der Rot AG als auch von Knaben und Mädels stoisch ausgesessen. Was mag Jessica Buge also dazu bewogen haben, ein Jahr später diese drastische Drohkulisse aufzustellen?
Ich glaube, ich kenne die Antwort. Doch dazu kommen wir noch.
Zurück nach Erfurt, wo im Sommer 2015 das erste Firmenjubiläum mit einem rauschenden Fest gefeiert werden soll.
Es war eine sehr weibliche Feier, wir hatten Tänzerinnen da und wir haben es so krachen lassen, wie man das mittlerweile von K&M erwartet hat. Wir waren innerhalb eines Jahres in Erfurt von einem Niemand aufgestiegen zu einer Marke, über die man spricht, die wieder wie damals auf der Fennmeile keinen kalt lässt. Es war weiß Gott nicht jeder Freund von uns, weiß Gott nicht. Und zu den unschönen Geschichten, die auch erzählt werden müssen, gehören Farbbeutel am Flagship Store. Wir hatten auch einmal Klebstoff in der Tür, im Türschloss. Aber dessen ungeachtet waren wir jetzt eine Adresse in Erfurt. Und genau das wollten wir feiern. Es war, wie man es erwartet, ein rauschendes Fest. Nur Mike war nicht da. Ich hatte ihn angerufen und habe ihn natürlich eingeladen, obwohl wir seltener Kontakt hatten, seit ich in Erfurt wohnte. Aber trotzdem, erster Geburtstag, da muss natürlich der Mike da sein. Dann weiß ich noch, dass ich am Telefon zu ihm gesagt habe, Mike, wenn du hier nicht kommst, du, ich nehme das als persönliche Beleidigung, habe ich mir so im Spaß gesagt, ja, um ihn so ein bisschen anzustacheln, dass er kommt. Und er sagt, ja, genau so habe ich es auch gemeint. Und ich sage, Mike, was ist denn los? Also entschuldige mal, wie redest du mit mir? Wie soll ich mit dir reden? Wie man halt mit so abgehobenen Pinseln redet. Sag das zu mir. Und ich dachte, sag mal, was ist denn in den gefahren? Was ist denn mit ihm? Und er sagt, hast du dir mal zugehört, wie du redest mit Leuten? Ja, ist dir klar, wie abgehoben du bist? Und ich sage, sag mal, Mike, lächerlich, lächerlich, wer bist du denn? Wirklich, hast du das nötig? Frag dich das mal, Mike. Das ist ja wirklich lächerlich. Also, wisst ihr, dass du das nicht schaffst, ja, dich für einen Freund zu freuen, der Erfolg hat, mit ihm zu feiern, dass es ihm gut geht. Wenn du das nicht kannst, Mike, weißt du was, dann bleib doch besser in deinem kleinen Kaiser treu. Bleib mal in deinem Donnerroda, ja, dann will ich dich gar nicht da haben. Also lächerlich. Ich meine, man steckt nicht drin in den Leuten, man guckt nicht in die Köpfe rein. Es kann einem die schönsten Momente kaputt machen, wenn plötzlich einer, dass Leute so kleingeistig sein können. Es gibt so viel Missgunst und Neid auf der Welt. Das wie die 13. König, 13., wie ist es denn, bei Dornröschen, wo die 13. nicht eingeladen wird, weil sie auch immer so ein Grießkram ist die ganze Zeit. Muss sie sich nicht wundern, ja? Wenn einer die ganze Zeit Fresse zieht und einem die Party kaputt macht, ist ja klar, dass ich den nicht auf meiner Party haben will. Klare Sache. Kann man mir auch nicht vorwerfen, wenn ich eine gute Stimmung haben will. Und ich sage zu ihm, Mike, pass auf. Du entschuldigst dich jetzt bei mir. Oder das war's mit uns. Und er legt auf. Licht auf. Hat er aufgelegt. Ich meine, na, da bleiben keine Fragen offen.
Es ist traurig, dass kaum jemand die aufregende Geschichte von Wilson Misner kennt. Eine überlebensgroße Gestalt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA als Theaterautor, Kunstfälscher, Minenarbeiter, Hochstapler, Boxer und Gastronom ihr Unwesen trieb. Misner war aber nicht nur als krimineller Lebenskünstler bekannt, sondern auch als Lieferant witziger Sprüche und tiefer Einsichten. Während der Mann in Vergessenheit geraten sein mag, kann einer seiner Aphorismen schon heute für unsterblich erklärt werden. Sei nett zu Leuten, die du auf dem Weg nach oben triffst. Du wirst sie auf dem Weg nach unten wiedersehen. Ein guter Rat, mit dem Falco scheinbar nichts anfangen kann.
So. Ich habe mir nicht die Stimmung kaputt machen lassen. Ich meine, abgehoben, was redet der? Ich heiße wie ein Skispringer, ja? Ist eigentlich ein Kompliment, dass einer abgehoben ist, ja? Muss man auch mal sagen. Lass mir doch nicht von dem Kaiser schon gar nicht, lass ich mir nicht meinen Erfolg kaputt machen. Ja? Und dann haben wir gefeiert. Und es hat geknallt. Also, wenn man vom Feiern was lernen will, da hätte man da sein müssen. Es war eine Feier wie aus dem Lehrbuch. Da stimmte wirklich alles. Musik war klasse. DJ super, ausgewählte Gäste, Buffet top, die Getränke flossen in Strömen, die Naja, und dann plötzlich denke ich, guck nicht richtig. Da sehe ich auf meiner Jubiläumsfeier, ist der Jürgen, also mein Bruder, plötzlich steht er da. Ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Und ich habe erst gedacht, habe ich Halluzinationen oder so? Ich hatte halt auch wieder genascht. Aber ich dachte, also so, wo ist der Jürgen? Ich war völlig von den Socken. Ich denke, ich wäre bekloppt. Da taucht der Jürgen auf. Mit einem anderen Typen, Norman, hat er mir gleich vorgestellt. Ich dachte erst, wäre sein Geschäftspartner. Es war nur sein Partner. Also er hat von seinem Mann gesprochen. Das mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Und ich wusste auch ja nicht, soll ich die wieder rausbringen? Weil man weiß ja nicht, was die anstellen. Wenn die jetzt plötzlich das Tanzen anfangen, wie erkläre ich denn das? Stelle ich ihnen jetzt der Jesse vor? Hier, das ist mein Bruder und sein Mann. Was denken die Jesse dann von mir auch, ja? Überhaupt Kunden, die auch da waren, besondere Kunden. Das kannst du denen ja nicht erklären. Und dann habe ich zum Jürgen gesagt, dass ich mich freue, ihn zu sehen. Was man halt so sagt. Aber ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn wir am nächsten Morgen irgendwo frühstücken gehen. Gelungene Überraschung und so, habe ich gesagt. War ja wirklich, also, wer rechnet mit sowas? Ich habe ehrlich gestanden überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich den nochmal wiedersehe, bevor irgendeiner stirbt. So, und das war ihm, glaube ich, auch ganz recht. Also, ich glaube vor allen Dingen dem Norman war es ganz recht, nachdem der Scheiko schon so ein Späßchen gemacht hatte mit ihm. Und es war, glaube ich, für alle und vor allen Dingen für die Feier eine gute Entscheidung, von den beiden wiederzugehen. Und da muss ich auch sagen, also Hut ab. Also A, dass du kommst, wow, Respekt Jürgen. Und B, dass du dann auch wieder gehst, wow.
Vielleicht liegt es an der Orangenbrause, mit der Falco den Flatower Doppelkorn verdünnt. Vielleicht in der seltenen Gelegenheit, sich den Frust von der Seele zu reden. In jedem Fall scheint die Kondition meines Gegenübers an diesem Abend kein Ende zu kennen. Eine Toleranzschwelle, die seinen Bruder Jürgen und dessen Verdienste zugleich aussperrt.
Und dann treffen wir uns zum Frühstück und dann war es gleich schon wieder Essig mit dem Respekt. Ich war einigermaßen verkatert von der Feier. Sie beiden ja nicht, wir waren ja auch früh weg und saßen da beide wie aus dem Ei gepellt mit Krawatte zum Frühstück, wo man auch denkt, naja, im Anzug, ne? Aber jetzt nichts drauf gestickt oder so, also er hat unser Zeug nicht angehabt. Mir war es wurscht, weil ich war, wie gesagt, nicht wirklich einsatzfähig. Nach dem üblichen Geplänkel, wie jetzt der Mutti und so, erzählte der Jürgen die ganze Zeit von seiner Firma. Was mir ganz recht war, weil ich eh nicht so viel hätte reden können. Wie gesagt, ich wusste ja nichts über den, also oder wenig über den Jürgen. Ich wusste nicht, was der macht. Ich habe auch, wenn ich mit der Mutter telefoniert habe, habe ich nicht gefragt nach dem Jürgen. Wir hatten genügend andere Sachen zu erzählen. Ich wusste, der hatte dann wohl irgendwas studiert, Umwelttechnik oder irgend sowas Brotloses und dann auch irgendeine Firma aufgemacht. Das wusste ich schon, aber was genau, es war mir auch wurscht. Und er sagt dann, dass das das Beste gewesen wäre, was ihm je passiert ist, das zu studieren. Und was das für eine zukunftsweisende Technologie sei, Solar, und wie großartig das wäre, das Gefühl, dass man der Welt was zurückgeben könnte und wie gut es läuft und dass er schon 6 Standorte hat in Sachsen und wie er den Norman kennengelernt hat, nämlich auch über die Firma. Naja, das habe ich mir anhören müssen. Und er sagt dann, er hätte sich das eben angeguckt, K&M und so, und ich sei ja jetzt auch auf der Erfolgsspur und er sehe das mit Wohlwollen. Das muss man sich schon vorstellen, ja? Ich habe gerade den Firmengeburtstag gefeiert und wir haben Durchbruch. Und dann kommt der große Bruder und sagt, Wohlwollen. Hätte ich ihm gleich schon eine drücken können. Gleich schon zum Frühstück. Also ich war nicht in der besten Verfassung. Aber wenn ich mir sowas in den ersten 10 Minuten anhören muss, also kommt es mir gleich schon wieder hoch. Und dann sagt er mir tatsächlich, dass man ja gucken muss, wie das mit so Erfolgen ist und dass das jetzt nicht immer so weitergeht. Zumindest gibt es keine Garantie. Und dann merkt man, jetzt kommt er zum Punkt. Denn dann beugt er sich rüber und sagt zu mir, ich wundere mich wahrscheinlich. Und er kommt auch nicht ganz ohne Hintergedanken, bei mir schon die Alarmglocken angegangen. Ich habe schon gedacht, was da jetzt wohl kommt. Und dann sagt er, Er möchte mir ein Angebot machen. Weil wenn du ein Pferd laufen hast, so sagte er, und das eine Pferd strauchelt, dann strauchelst du mit. Wenn du zwei Pferde laufen hast und ein Pferd strauchelt, zieht dich das zweite Pferd weiter nach vorn. Und deswegen möchte er mir ermöglichen, mich in seinem, ich sag mal, Pferdestall, Senf Sachsen Solar, so heißt seine Firma, als stiller Teilhaber einzukaufen. Ich wäre mit 50.000 Euro dabei, hätte sogar, sagt er denn als so eine Art Scherz, den Vorteil, dass die Firma ja auch schon so heißt wie ich. Und es wäre ein Vorzugspreis und normalerweise macht er das nicht, er braucht keine zusätzlichen Partner. Die Mutti hätte ihn drum gebeten und Blut ist dicker als Wasser, sagt er. Also abgefeimter jetzt nicht, ne? Man hört nichts voneinander und es ist okay. Dann hat man Erfolg und dann kommt der Bruder und leiert einem 50.000 Euro aus dem Kreuz und verkauft einem das als, dafür hast du Anteile an meiner Pipi-Kacki-Firma? Ich glaub, es hackt. Ich glaub, ich spinne. Also diese Dreistigkeit. Und nebenbei schmiert sich seine Marmelade auf sein Croissant und sein Norman sitzt neben ihm. Als wär's das Normalste von der Welt, dass man seinen Bruder um 50.000 Euro bescheißt. Da wär's mir lieber gewesen, er fragt mich direkt, du Falco, dir geht's jetzt so gut, du bist so erfolgreich, magst du mir nicht vielleicht ein bisschen aushelfen? Also, und verkauft's mir in der größten Dreistigkeit, als wär's ein Gefallen. Nepper, Schlepper, Bauernfänger hieß früher immer, ne, bei Aktenzeichen. Er würde das machen, weil ich bin ja sein Bruder und Blut sei dicker als Wasser und ich musste die ganze Zeit schon gucken, dass ich jetzt hier nicht gleich über den Tisch patsche und sage zu ihm, mein lieber Jürgen, Blut ist also dicker als Wasser, ja? Fast jede Flüssigkeit ist dicker als Wasser. Suppe ist dicker als Wasser. Buttermilch, Joghurt, Flüssigseife. Was soll das heißen, ha? Dass Blut dicker als Wasser ist, ha? Was willst du mir damit sagen? Und offen gestanden, kein Mensch will so ein hässliches Solarding auf seinem Dach haben. Nicht in Flötz, nicht in Donnerroda, nicht in Erfurt oder sonst wo. Ne? Und dann bin ich gegangen und habe auch das Frühstück nicht mitbezahlt. Ich habe dann mal geguckt später mit seiner Firma und man muss sagen, ich habe recht behalten. Es mag sein, dass die ein bisschen erfolgreich waren. Mag sein, dass er auch ein paar Millionen Umsatz gemacht hat. Bitte. Aber ich meine, getreu dem Motto, nichts hält ewig, ne? Nachts scheint die Sonne nicht, sag ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch Millionen macht. Also jedenfalls nicht mehr so viele. Naja, das hat sein Gutes. Wer weiß, was er mit meinem Geld noch vorhatte. Ach.
Den Bogen überspannen. Diese schöne Redensart gehört neben dem tölpelhaften, auf Deutsch gesagt, zu Falco Senfs meistgebrauchten Floskeln. Ich nehme ihn also bei seinem eigenen Wort. Man überspannt einen Bogen, indem man die Sehne dauerhaft auf Zug hält. Die spätmittelalterlichen Geomen der englischen und walisischen Schützentruppen verdanken ihre Berühmtheit nicht nur ihren neuartigen langen Bögen aus Ulmenholz, sondern auch der Disziplin, mit der sie ihre Waffen erst kurz vor der Schlacht mit einer frischen Sehne bespannten. Auf diese Weise wurden Waffen und Schützen geschont und die Pfeile konnten mit todbringender Effizienz ihre Ziele treffen. Falco hingegen scheint den metaphorischen Bogen nie aus der Hand gelegt zu haben. Während er permanent Pfeil und Sehne auf Anschlag hält, beginnt ihm langsam der Arm zu schmerzen. Seine tränenden Augen starren unablässig auf das Schlachtfeld, als dass er sein Leben zu begreifen scheint, aber sein Ziel gerät zunehmend aus dem Fokus. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Sehne reißt. In der letzten Episode.
Falco Senf, der Mann, der den Wettercode knackte. Teil 6 von 7. Falco Senf ist die Staubhülle von Sven Fricke. Darum beurteile niemals ein Buch nach seinem Einband. Gregor Weil weiß es auch nicht besser als Marc Zwinz. Idee und Dialoge: Sven Fricke und Marc Zwinz. Regie, Ton und Schnitt: Marc Zwinz. Die Personen und Handlungen dieses Hörstücks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt. Fast. Eine Produktion aus der Reihe Echte Geschichten von falschen Leuten. Hamburg, Berlin, 2019.